Hallo und ganz herzlich willkommen. Die Privacy Week 2020 ist etwas anders als sonst, habt ihr schon gemerkt. Wir haben verteilte Bühnen und wie das halt so ist, haben wir eigentlich auch jedes Jahr immer wieder was Neues ausprobiert. Dieses Jahr probieren wir das Format Lightning Talks aus. Und da kommen wir jetzt dann gleich zu. Ich sage euch aber vorher noch ein paar Informationen. Erstens, dieser Programmpunkt wird quasi zweigeteilt stattfinden. Erstens gibt es hier gleich im Stream zu sehen, erstens ein Hallo unserer drei Vortragenden, dann die Lightning Talks und danach habt ihr die Möglichkeit, mit den Vortragenden in einem Workshop-Raum in Kontakt zu kommen. Dann könnt ihr quasi einfach den Raum wechseln. Den Link zum Workshop-Raum findet ihr im Fahrplan auf fahrplan.privacyweek.at. Einfach auf den Programmpunkt Lightning Talks klicken. Dort findet ihr einen Link zu einem Workshop-Raum und dort warten alle drei Vortragenden auf euch und eure Fragen. Das heißt, ihr müsst uns keine Fragen jetzt in im Twitter oder Mastodon schicken oder auch über das Formular. Das könnt ihr natürlich gerne trotzdem tun. Wir werden die dann in den Workshop-Raum weiterleiten, damit sie dort beantwortet werden können. Genau, ansonsten würde ich sagen, ganz, ganz herzlich willkommen, unsere drei Vortragenden der Lightning Talks. Wir haben hier die Sabine Seymour. Hallo, Sabine.
Hallo.
Wir haben den Friedmann Ewelt. Hallo.
Hallo.
Und wir haben den Fabian. Und
hallo.
Genau, und es sind drei sehr, sehr unterschiedliche Talks. Ich bin gerade schon ganz gespannt, aber vielleicht wollt ihr gerade selber kurz Hallo zu eurer Audience sagen.
Gerne, ich beginne, weil ich war die Erste bei euch, die vorgestellt worden ist. Also ich bin seit 6 Monaten bei PolyPoly dabei. Wir haben eine Datengenossenschaft gegründet vor ein paar Monaten und wir wollen eine neue Infrastruktur für Daten bauen, die es ermöglicht, dass man die Daten einerseits ohne ein Privacy Infringement sammelt. Ich bin ein bisschen amerikanisch noch eingestellt mit meiner Sprache. Und auf der anderen Seite aber, dass man eben für diese Daten auch Rechte erhält und auch eine Remuneration erhält. Also man ist wirklich souverän seinen Daten gegenüber.
Super cool. Finde ich auch ein super spannendes Projekt. Friedemann, magst du auch kurz Hallo sagen?
Ja, sehr gern. Bei mir wird es dann gleich gehen um die Pflicht zur Speicherung von 2 Fingerabdrücken auf neuen Personalausweisen ab 2. August 2021. Ich werde ein bisschen was sagen in dem Video-Statement zur Situation in Deutschland, aber ganz generell gilt, die Grundlage ist eine europäische Verordnung. Und von dieser Verordnung sind alle Länder in der Europäischen Union betroffen, also auch Österreich, Frankreich und so weiter. Das ist tatsächlich ein EU-weites Thema und es gibt auch interessante Neuigkeiten aus dem Bundestag, habe ich eben erfahren.
Spannend. Okay, dann können sich die ZuschauerInnen schon darauf freuen, von dir dann gleich noch weitere Infos im Workshop-Raum zu erhalten. Perfekt. Fabian, du hast ein ganz anderes Projekt mitgebracht.
Genau. Hallo in die Runde. Ich hab mein Notebook gekauft und habe den Weg beschritten, vollständig freie Software drauf zu spielen. Das heißt nicht nur ein freies Betriebssystem, sondern eben auch ein freies BIOS und einen freien Embedded Controller. Was ein Embedded Controller ist, muss man nicht verstehen. Jedenfalls gibt es mehr Software auf so einem Computer als das, was man normalerweise installiert. Und wir haben gerade den historisch einmaligen, glaube ich, Moment, wo man ein freies oder ein möglichst freies Gerät im Handel kaufen kann und kein steinaltes ThinkPad kaufen muss und darauf diese Software installiert. Wie ich das gemacht habe und wie man das machen kann, erkläre ich in 5 Minuten mit Videos. Und wer in Wien ist und das nachmachen möchte, ich bin in der Seestadt, ich habe eine Maske oder 8, man kann sich den ganzen Klumpert bei mir leihen.
Super klasse. Ja gut. Dann unsere Vortragenden begeben sich jetzt dann gleich rüber in den Workshop-Raum. und warten dort auf euch und eure Fragen. Und ich glaube, für hier sagen wir jetzt einfach mal gemeinsam Film ab, oder? Jawohl.
I'm Dr. Sabine Seymour. As a technologist, I conceive products at the intersection of sensors, the body, and data. And as an economist, I create new business models and data cooperatives using distributed technologies to empower citizens to gain financial value with their data. I do believe we need a new economic model for data, in particular because most of the data capital is captured by just a few very large data companies. When you make a PayPal payment, 119 data points are generated, which go to 709 different companies in 66 different countries. A Stone PayPal account, where a payment is made of $1,000 to $3,000, is worth $320. Hacked Facebook account, $75. So why do I believe to first set up a data cooperative in Europe? First, we do have GDPR, the General Data Protection Regulation that was implemented in May of 2018. We have 150 million co-op members in Europe. We as citizens do accept cookies. We know the messenger app is insecure or our data is lost somewhere in the ether, but there's no alternative right now. At PolyPoly, we are building that alternative. PolyPoly is building the technical infrastructure so your data never leaves your phone. It empowers members of the data cooperative to have full data sovereignty to decide when, if, and to whom to provide access to their data to receive a financial remuneration. We created the Polyverse. The Polyverse is set up by three entities. It is a decentralized data ecosystem. The data cooperative, where members participate in the governance and financial wealth they create. The PolyPoly Foundation that proposes a regulatory framework for the fair use of data. And the PolyPoly Enterprise that monetizes data insights without infringing the data sovereignty of members. When you receive a payout as a member, PolyPoly Co-op receives a percentage for the use of the technical infrastructure. It also has its own features, like the membership feature, that can be sold to other cooperatives, clubs, associations, NGOs. So the PolyPod is a standalone application. It is downloaded on top of iOS or Android, your cell phone. That's why we build IDE, a developer environment that allows startups, designers, developers to build on top of the PolyPod, to build a feature using building blocks. So one of the features will be Super. Using data for good to democratize healthcare. It basically captures biometric and environmental data from wearables and other IoT devices. There is no longitudinal data, particularly lifestyle data, that shows the impact of our environment on our health or disease trigger points. At the same time, there is no digital real world evidence application that allows to monitor a drug that has been released, and even today with COVID, a vaccination and its impact on our health. We at PolyPoly and Super are building a new economic system for data. Please join us. Thank you.
Vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Friedemann Ebelt. Ich vertrete hier die Position der Datenschutz- und Grundrechteorganisation Digital Courage in Bielefeld. Mit unserer schriftlichen Stellungnahme, die auch für alle Interessierten auf bundestag.de und digitalcourage.de öffentlich ist, begründen wir, warum wir der Ansicht sind, dass die geplante Fingerabdruckpflicht schnellstmöglich gerichtlich überprüft werden sollte. Ab Juli 2020 haben wir unter dem Schlagwort Perso ohne Finger begonnen, Bürgerinnen und Bürger über die geplante Pflicht zur Abgabe von 2 Fingerabdrücken zu informieren. Digital Courage rät allen Bürgerinnen und Bürgern, die einen Personalausweis ohne Fingerabdrücke wollen, bis 2. August 2021 ein fingerabdruckfreies Dokument zu beantragen. Warum? Unserer Ansicht nach ist eine anlasslose und generelle Fingerabdruckspeicherpflicht nicht sinnvoll und auch nicht notwendig. Außerdem verstößt sie gegen Grundrechte. Als wirksamsten, schnellsten und kostengünstigsten Weg einer umfassenden Grundrechteprüfung schlagen wir vor, lehnen Sie den Gesetzentwurf ab. Und legen Sie dem Europäischen Gerichtshof die Frage vor, inwieweit die EU-Verordnung im Lichte der EU-Grundrechtecharta verhältnismäßig ist. Unserer Ansicht nach ist die Verordnung und die geplante Fingerabdruckpflicht nicht verhältnismäßig und damit auch das hier besprochene deutsche Gesetz, der Entwurf dazu, ist es nicht. Die Begründung in Stichpunkten ausgeführt sind die, wie gesagt, in der Stellungnahme, da auch mit Quellen und Verweisen. Erstens, die geplante Fingerabdruckpflicht ist aus unserer Sicht ein Generalverdacht gegen Bürgerinnen und Bürger, denn erfasst werden sollen ja millionenfach hochsensible biometrische Körpermerkmale von allen Menschen, die einen Personalausweis möchten oder brauchen, also von fast ausschließlich rechtstreu lebenden Menschen, die keine kriminellen Absichten haben. Zweitens, die geplante Fingerabdruckpflicht hat im Grundgedanken aus unserer Sicht nichts mit Freizügigkeit zu tun, sondern es ist eine Pflicht, ein Zwang, also grundsätzlich Unfreiheit. Ich kann nicht entscheiden, ob ich meine Fingerabdrücke speichern lassen möchte oder nicht. Drittens, also vielleicht noch die Anmerkung, aktuell ist das eben bis 2. August 2021 auf jeden Fall noch möglich. Drittens, eine allgemeine Fingerabdruckpflicht ist auch kein gezieltes und wirksames Mittel gegen Terrorismus. Viertens, die geplante Pflicht ist nicht notwendig, um Fälschungs- und Manipulationssicherheit von Personalausweisen zu erhöhen und zu verbessern. Fünftens, die seltenen Einzelfälle, soweit wir das den Zahlen, die wir zur Verfügung hatten, entnehmen können, dienen lediglich einer zeitlich schnelleren Überprüfung der Identität einer Person im Zweifelsfall. Und das steht unserer Ansicht nach in keinem Verhältnis zu einer anlasslosen generellen Fingerabdruckpflicht. Sechstens, die Zahlen, die uns vorliegen, sagen erstens, dass deutsche Personalausweise verhältnismäßig selten gefälscht werden. Und das liegt wahrscheinlich, so ist unser Eindruck, an aufwendigen Sicherheitsmerkmalen im Gegensatz zu anderen Personaldokumenten. Und zweitens, eine Zahl, die auch schon im Bundestag gefallen ist, es kam 2019 etwa zu 1.000 Anzeigen wegen Ausweismissbrauchs durch ähnlich aussehende Personen. Wozu uns allerdings keine Informationen vorliegen, ist die Frage, in wie vielen Fällen konnte die Identität dann doch über die schon vorhandenen Verfahren geklärt werden? Und zweitens, was wurde genau angezeigt? Ging es da um den unberechtigten Erwerb von Alkohol oder vielleicht Leistungserschleichung mit einer Bahncard oder Ähnliches? Siebtens, sowohl die Empfehlungen der Folgenabschätzung der Europäischen Kommission als auch die Position des Europäischen Datenschutzbeauftragten und der Europäischen Grundrechteagentur wurden, soweit wir das beurteilen können, bisher leider ignoriert. Achtens, wir befürchten langfristige, das ist wichtig, langfristige Gefahren für IT-Sicherheit und Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger. Denn Fingerabdrücke bzw. eben Minutien und Muster werden bereits jetzt als Schlüssel bzw. als Passwörter verwendet für Büros, für Fahrzeuge, für Wohnhäuser, für Smartphones und damit grundsätzlich auch für, das ist der Zugang zu unserem Online-Banking, das ist der Zugang zu unserem Privatleben, auch zu unserer privaten Kommunikation. Wir befürchten, dass langfristig mehr Verbreitung von digitalisierten Fingerabdrücken heißt mehr Sicherheitsrisiken. Und neuntens, damit würde ich dann jetzt auch schließen, es existieren zum Gesetzentwurf bessere Alternativen, die, soweit wir wissen, nicht ausreichend geprüft worden sind. In unserer Stellungnahme nennen wir 6 Alternativen bzw. Regulierungsspielräume. Einige wurden schon angesprochen. Die erste Alternative wäre die Optimierung des bisherigen Verfahrens zur Überprüfung der Identität. Also die Frage, warum dauert das aktuell so lange? Aber auch Zahlen, wie oft ist das denn überhaupt notwendig? Der europäische Datenschutzbeauftragte argumentiert in seiner Position für die Verwendung von Minutien und Mustern statt kompletter, vollständiger Fingerabdrücke. Dann die eben angesprochene Option, nicht die Zeigefinger zu verwenden, sondern Ringfinger oder kleine Finger. Dr. Thilo Weichert wird noch eingehen auf einen Regulierungsspielraum hinsichtlich einer engeren Zweckbindung. Grundsätzlich möglich ist natürlich auch die Reform der Ausweispflicht, weil die zugrunde liegende Verordnung sagt, sie erstreckt sich nicht auf Aufenthaltskarten, die allen Menschen unabhängig von deren Staatsangehörigkeit ausgestellt werden. Das wäre gegebenenfalls auch diskriminierungsärmer. Und schließlich als 6. Option gezielte Sicherheitsgesetzgebung, also mit einem Fokus auf konkrete Bedrohungen und nicht mit dem Fokus auf die allgemeine, komplette, gesamte allgemeine Bevölkerung. Soweit mein Statement und ich danke für die Aufmerksamkeit.
Hallo Internet. Ich bin Fabian und der Lightning Talk heißt Hack dir einen Open Source Laptop. Nur freie Software auf dem Laptop zu installieren, betrifft im Wesentlichen 3 Komponenten. Zum einen das UEFI BIOS, das ist die Firmware, die die Hardware betriebsbereit macht. Dann den Embedded Controller, das ist die Firmware, die den zum Beispiel Batterieladestrom, die Lüftersteuerung und die Tastaturmatrix kontrolliert. Und das Betriebssystem und dessen Kernel. Betriebssystem und Kernel spare ich jetzt aus, GNU Linux oder jedes freie BSD ist auf jeder x-beliebigen Hardware installierbar. Bei der Firmware sieht es ganz anders aus. Mit Coreboot und dessen Forks gibt es freie Alternativen zum proprietären UEFI BIOS. Die kompatible Hardware ist aber rar, unter den Laptops sind es im Wesentlichen steinalte ThinkPads mit Core 2 Duo Prozessor. Es gibt aber auch Hersteller, die Laptops ab Werk mit Coreboot ausliefern, zum Beispiel Purism und System76. System76 hat im Frühjahr das Limo Pro vorgestellt. Ein 1 Kilogramm leichtes Notebook mit 4-Core-Prozessor, riesigem Akku, bis zu 40 GB Arbeitsspeicher, bis zu 2 Festplatten und einer amerikanischen ANSI-Tastatur. Das Gerät selbst ist ein taiwanesisches Clio L140CU, dessen Firmware aber von System76 ausgetauscht und auf GitHub gestellt wurde. Es gibt relativ viele Händler, die das Gerät mit der in Europa gebräuchlichen ISO-Tastatur und aus der EU heraus verkaufen. Ich habe mir eins mit ISO-Tastatur gekauft und, nach ein paar Änderungen, nun auch die Software von System76 laufen. Wie genau das geht, könnt ihr auf meinem Blog unter www.topfstedt.de nachlesen. Als erstes löst ihr die Schrauben der Bodenplatte und öffnet den Gehäusedeckel. Damit das Gerät keinen Strom hat, könnt ihr einmal die Batterie abziehen. Das macht ihr, indem ihr einfach an diesem Kabel hier zieht. Gleich neben dem RAM-Modul und dem Lüfter befindet sich dieses kleine Bauteil, Auf dem Bauteil ist die Firmware des Geräts gespeichert. Im Moment die proprietäre von Clivo, später, nachdem wir es geflasht haben, die offene von System76. Der Punkt ist Pin Nummer 1. Die Übertragung der Firmware von System76 erfolgt mit diesem Programmiergerät, ein CH341A. An dem CH341A ist auf der einen Seite ein USB-Anschluss, den steckt er in den zweiten Computer, den er zum Flashen braucht. Auf der anderen Seite gibt ein Kabel mit einer Krokodilklemme raus. Das bunte Kabel markiert wiederum den Pin 1. Den BIOS-Chip findet ihr noch. Es gibt es hier die Krokodilklemme. Die Krokodilklemme mit Pin 1. Und dieses Ding werden jetzt miteinander verbunden. Gleich unterhalb vom BIOS-Chip gibt es den Embedded Controller. Den Embedded Controller flashen wir auch gleich mit einem Arduino Mega. Um den Arduino Mega anzuschließen, müssen wir den Tastaturport lösen. Das machen wir, indem wir dieses Ding hier hochklappen. Hochklappen und das Ding rausziehen. Statt der Tastatur wird also jetzt ein Arduino Mega angeschlossen. Der Arduino Mega hat so ein FPC-Kabel mit 24 Pins und 0,5 mm Abstand. Das ist ein kleines Kabel. Und dieses Teil werden wir jetzt hier reinstecken und das wieder verschließen. Jetzt verbinden wir zwei USB-Kabel, nämlich das blaue vom Arduino kommt und das schwarze vom Clivo Notebook kommt mit dem Rechner, auf dem wir flashen. Jetzt habe ich die Batterie wieder angeschlossen, die Tastatur angeschlossen, den Deckel zugeschraubt, das Ding umgedreht, geöffnet, drücke jetzt auf den Startknopf und sehe die System76 Firmware. Wenn ich Escape drücke, lande ich hier in dem Menü. Es gibt auf den Intel-Prozessoren nach dem Core 2 Duo diese Intel Management Engine. Die Intel Management Engine ist disabled at runtime to increase security. Ich glaube, das ist also alles in Ordnung.
Ja, willkommen zurück. ich hoffe, ihr hattet eben gerade Spaß oder auch ganz viele spannende neue Informationen. Unsere Vortragenden sind nebenan im Workshop-Raum für euch da und freuen sich sehr auf eure Fragen. Den Link zum Workshop-Raum findet ihr im Fahrplan unter fahrplan.privacyweek.at. Da einfach auf den Slot der Lightning Talks gehen oder auch bei Lightning Talks Q&A ist in beiden jeweils der Workshop-Raum jetzt verlinkt. Ganz kurzer Hinweis noch dazu. Wir haben da ein ganz kleines technisches Problem. Wenn ihr dort reingeht, kommt ihr gerade automatisch in den ersten Breakout-Room schon rein zu der Sabine Seymour. Falls ihr da versehentlich reingekommen seid, ihr habt zwei Tabs dann oben offen. Und das eine ist der Breakout Room und das andere ist der Hauptraum. Im Hauptraum findet ihr auch die Info, in welchem Breakout Room der und die jeweilige Vortragende zu finden ist. Das heißt, im Zweifelsfall den einen Tab mit dem Breakout Room schon nochmal schließen und dann habt ihr den Hauptraum. Und von dort aus könnt ihr euch direkt dann orientieren. Genau. Link, wie gesagt, unter fahrplan.privacyweek.at, direkt beim Slot Lightning Talk. Und dann ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Austauschen mit unseren Vortragenden.